Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Mrs. Joy's Language School Podcasts. Enjoy Learning English. Mein Name ist Desiree Förster und ich bin Inhaberin und Sprachdozentin der Mrs. Joy's Language School, einer kleinen Englischsprachschule in Hersbruck im Nürnberger Land. Ich verspreche euch, nach den ganzen grundlegenden Grammatikerklärungen in dieser Episode und in den letzten Episoden, wir kommen in der nächsten Podcast-Folge endlich dann zum Ende. Nächstes Mal machen wir dann die Zukunftsformen und dann kommen wir endlich zu vielen anderen unterhaltsameren Themen. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen sozusagen. Es wird Interviews geben über das Reisen in englischsprachigen Ländern, dann sehr vieles über Business English, Key Skills und so weiter, über Tipps für deine selbstsichere English Conversation, über effektive und nachhaltige Englisch-Nachhilfe und über Eltern Support. Wie können Eltern ihre Kinder beim Lernen unterstützen, insbesondere Englisch bzw. auch andere Fremdsprachen? Als Lerncoach kann ich dazu sehr viele Tipps und Empfehlungen geben. Falls ihr Interesse an einem meiner Englischkurse, Business English Kursen oder Business English Workshops für Unternehmen, Masterclasses, Englischnachhilfe oder Elternsupport oder Vorträgen habt, bitte einfach über das Kontaktformular auf meiner Webseite www.mrsjoyce.de anfragen. Ich berate euch jederzeit gerne. Zurück zur Grammatik. Ja. Ich halte diesen Podcast ja auf Deutsch, obwohl es eigentlich ja um Englisch geht. Es geht mir darum und es ist mir eine Herzensangelegenheit und eine langjährige Erfahrung mit meinen vielen Kursteilnehmern und Teilnehmerinnen, dass einer der wirklich grundlegenden Bausteine zum Englischlernen letztendlich eine gründliche und verständliche Erklärung des Betriebssystems der Grammatik voraussetzt. Früher habe ich oft gesagt, naja, Grammatik, braucht man eigentlich nicht. Und dann bin ich dazu irgendwann mal übergegangen, naja, so wenig wie möglich, so viel wie nötig. Aber es ist doch tatsächlich schon eine Art Betriebssystem. Und das muss ich dann schon ein bisschen kennen, die grundlegenden Sachen zumindest, um das auch wirklich gut dann anwenden zu können. Ja, also nicht nur die Verknüpfung zwischen Theorie, sondern auch die Verknüpfung zwischen Theorie und Praxis ist ja jederzeit wichtig. Und nicht nur das, sondern auch das Verständnis der Sprache, euer Aufbau der Sprache, das Wissen über die vielen feinen Nuancen und Details, die die verschiedensten Situationen und Geschehnisse artikulieren können. Hier unterscheiden sich Deutsch und Englisch oft gewaltig und es kommt zu Missverständnissen oder Unverständnis. Man verpasst dann vieles und vieles bleibt dann fremd. Das muss ja nicht unbedingt sein. Und deswegen meine ich, einen Bogen zu spannen zwischen Deutsch und Englisch mit hilfreichen Übersetzungen beispielsweise, Gegenüberstellungen und der Auseinandersetzung mit der eigenen Sprache hilft mehr für das sichere Anwenden der Fremdsprache, als man zunächst denkt. Aber es hilft wirklich ganz doll viel. Ein kleines Update deiner Fremdsprachkenntnisse zusammen mit einer Wiederholung der korrekten grammatikalischen Formen der Muttersprache ist auch nie verkehrt, vor allem im Businessbereich natürlich. Ich muss ja dort auch auf Deutsch ja natürlich gute E-Mails schreiben können oder Berichte und so weiter und eben dann auch in Englisch. Ja, für das Auffrischen oder Erlernen einer Fremdsprache finde ich diese Vorgehensweise jedenfalls sehr hilfreich in allen meinen Englischkursen. Außer bei den Kinderkursen, da rede ich nur Englisch, aber ansonsten, wenn es dann wirklich darum geht, die Sprache dann komplett zu begreifen und auch übersetzen zu können, dann muss man das auch so dann entsprechend üben. Der Lerneffekt ist meiner Erfahrung nach immer sehr nachhaltig verbessert dadurch. Ja, in dieser heutigen Podcast-Folge tauchen wir also wieder in die Welt der Englischgrammatik ein. Yay! Heute geht es nochmals um Vergangenheitsformen, dann ist aber wirklich Schluss. Also, heute geht es nochmals um Vergangenheitsformen. Heute ist der dritte und letzte Teil der Vergangenheitsformen dran. Heute bekommt ihr also ganz viele Infos zum Thema Past Perfect. Zum Beispiel, in welchen Fällen du die sogenannte dritte Vergangenheitsform, das Past Perfect, verwenden musst oder verwenden kannst. Dann, wann ist die Unterscheidung zu Simple Past der ersten Vergangenheit wichtig? Wie kannst du dir diese beiden Zeitformen am besten merken und richtig anwenden? Wie funktioniert die Verlaufsform, das Past Perfect Progressive? Wie wird das Past Perfect Passiv verwendet und wann? Welche guten Übungsmöglichkeiten gibt es und was solltest du dabei beachten? In der nächsten Podcast-Episode erzähle ich euch dann alles zum Thema Zukunftsformen der englischen Grammatik. Ja, also nun zum Past Perfect. Was ist das überhaupt? Was ist denn Past Perfect? Ja, wann benutze ich das? Also, das benutze ich dann, um über Ereignisse zu sprechen, die noch vor einem vergangenen anderen Ereignis stattfanden. Da verwendest du die sogenannte Vorvergangenheit, das Past Perfect. Das Past Perfect wird also verwendet auch, um zwei oder mehrere Handlungen zu beschreiben, die in der Vergangenheit aufeinander folgten. Die Handlung, die am weitesten zurückliegt, das steht dann im Past Perfect. Und also was weiter zurückliegt in der Vergangenheit, wird mit dem Past Perfect ausgedrückt. Und das nächste dann, was halt näher dran ist an der Gegenwart, da kann ich dann Simple Past benutzen. Das Past Perfect drückt also aus, dass etwas vor einem vergangenen Zeitpunkt auch abgeschlossen wurde. Das ist eben auch ganz, ganz wichtig. Ja, ihr habt vorhin schon gehört, es gibt hier auch eine Verlaufsform, also das Past Perfect Progressive und die einfache Form, da kann ich entweder Past Perfect sagen oder auch Past Perfect Simple. Das ist absolut dasselbe. Ja, um einfach hier eine Unterscheidung zu haben, sage ich jetzt hier einfach mal das Past Perfect Simple. Das wird immer mit had, also had, had, wie hatte. Und die dritte Form des Verbs, also das sogenannte Past Participle, beziehungsweise ja die zweite Vergangenheitsform des Verbs gebildet. Ihr kennt es, wenn ihr zum Beispiel unregelmäßige Verben in Englisch habt, zum Beispiel go, da ist ja die erste Vergangenheit went, die zweite Vergangenheit ist dann gone, also zum Beispiel he had gone oder sowas. Das ist dann Past Perfect Simple. Im Vergleich mit Deutsch, da nehme ich ja auch hatte und auch die zweite Vergangenheit des Verbs. Zum Beispiel, ich hatte das Buch gelesen, bevor ich den Film sah. Ne, das wäre so ein typischer Satz auch, den ich schön ins Englisch übersetzen kann. I had read the book before I watched the movie. Und auch hier seht ihr ganz gut, in Deutsch habe ich, ne, ich hatte das Buch gelesen, das ist in dieser Vorvergangenheit. I had read the book. Das ist dann Past Perfect. Dann kommt der zweite Teil in der ersten Vergangenheit, bevor ich den Film sah. Oder in Englisch dann, before I watched the movie. I had read the book before I watched the movie. Ich hatte das Buch gelesen, bevor ich den Film sah. Ja, hier haben wir also auch schön das Wort bevor, das zeigt hier auch ganz schön, ne? Irgendwas ist davor dann schon passiert. Also auch hier gibt es sogenannte schöne Signalwörter, die natürlich nicht nur für Past Perfect stehen, die können auch für andere Zeitformen benutzt werden. Aber ja, man kann sich das schon ein bisschen dann merken. In Sätzen im Past Perfect stehen häufig Wörter wie already oder yet, not yet natürlich, by the time. Ne? Das wäre auch so ein typisches. Dann when, just, still, not earlier. Oder still not meine ich, dann earlier, previously, recently, after und when. Und vorhin hatten wir eben das Wort before gehabt. Und das nehme ich eben, um zu betonen, dass eine Handlung früher passierte. Also diese zwei aufeinanderfolgenden Handlungen, die können mit before und after verbunden werden. Und dann, wie wir vorhin in dem Beispielsatz auch gesehen haben, dann kann danach dann das Simple Past verwendet werden. Ne? Also ich hatte das Buch gelesen, bevor ich den Film sah, dann 1:1 ins Englische. I had read the book before I watched the movie. Ja, natürlich, man kann das auch, ne, ganz andere Situationen, zum Beispiel, he went to the interview, but he didn't get the job because he hadn't prepared for it well enough. Ja, Pech gehabt, der Gute. He went to the interview, but he didn't get the job because he hadn't prepared for it well enough. Also, he went to the interview, das ist im Simple Past, he didn't get the job. Ist auch im Simple Past. Und davor, ja, der Gute hatte sich halt nicht doll genug vorbereitet. Das ist ja in Deutsch genauso, ja. He hadn't prepared for it well enough. Das ist dann im Past Perfect. Noch ein Beispielsatz. She had finished the report by the time the meeting started. Ja, also steht in einem Satzteil die Handlung im Simple Past und die Handlung zuvor dann im Past Perfect. Ja, es gibt natürlich auch die Ing-Form, hatten wir ja gesagt. Past Perfect Progressive. Ich kann auch Past Perfect Continuous sagen. Das ist absolut dasselbe. Manche Grammatikbücher benutzen den Begriff Progressive für die Ing-Form, die anderen Grammatikbücher benutzen Continuous. Das ist absolut dasselbe. Also hier heute geht es um Past Perfect Progressive. Das ist die Verlaufsform der dritten Vergangenheit. Das Past Perfect Progressive wird dann immer noch mit had gebildet, also hatte. Dann brauche ich ja für die Ing-Form natürlich eine Form von to be. Das ist dann hier in der zweiten Vergangenheit. Dann been. Und dann habe ich mein Verb und da kommt ing da dran. Ja, da kommt ein Ing dran. Zur Erinnerung jetzt aber noch mal ganz kurz. Das Present Perfect Simple, also ihr erinnert euch die zweite Vergangenheit, ja, und das Present Perfect Progressive, das ist die Verlaufsform der zweiten Vergangenheit. Die beschreiben Handlungen, die in der Vergangenheit begonnen haben und jetzt irgendwie wichtig sind oder bis jetzt auch andauern. Ja, am Beispiel, I hope the bus comes soon. I have been waiting for 20 minutes. Das war Present Perfect Progressive. Der zweite Teil, also im Vergleich mit Deutsch. Ich hoffe, der Bus kommt bald. Ich warte schon seit 20 Minuten. Dabei bitte beachten, in Englisch muss ich Present Perfect benutzen. In Deutsch steht hier die Wartezeit. I have been waiting for 20 minutes. Das steht in Deutsch aber in der Gegenwart. Ich warte schon seit 20 Minuten. Also hier bitte drauf achten. Okay, also das war jetzt nochmal ein ganz kurzer Ausflug zurück zu Present Perfect. Dann haben wir hier ja heute unser Past Perfect, also das Past Perfect Simple und Past Perfect Progressive. Die beschreiben Handlungen, die in der Vergangenheit begonnen hatten und in der Vergangenheit zuvor beendet wurden. Also wir nehmen jetzt nochmal unser Beispiel von vorhin mit dem Bus. At last the bus came. I had been waiting for 20 minutes. Also im Vergleich mit Deutsch, endlich kam der Bus, ich hatte schon 20 Minuten gewartet. Ja, also ich benutze in Deutsch eigentlich haargenau dieselben Formen. Hier drückt die Ing-Form auch aus, dass ja die Wartezeit länger dauerte und während ich gerade wartete, der Bus endlich kam. Ja, also da kann ich das hier ein bisschen vermischen. Es geht auch hier um eine Dauer. Wenn ich also eine Dauer ausdrücken möchte oder muss, dann ist hier natürlich die Verlaufsform angebracht. Ich kann auch ein bisschen mehr mischen. Zum Beispiel, it wasn't raining when we went out. The sun was shining. Das ist dann beides im Past Progressive. Dann kann ich ja weiter erzählen. But it had been raining. So the ground was wet. Ja, da habe ich dann hier mein Past Perfect Progressive und dann Simple Past. Also nochmal der ganze Satz, beziehungsweise, ja, sind eigentlich drei. It wasn't raining when we went out. The sun was shining, but it had been raining, so the ground was wet. Ja. Oder ein anderes Beispiel. The mother was sitting in an armchair resting. She was tired because she had been working very hard all day. Ja, also da habe ich auch eine Mischung hier mit Past Progressive und ne, the mother was sitting in an armchair, she was resting. Dann she was tired, das ist dann simple past. Und dann hier aber das past perfect. She had been working very hard all day. Also past perfect progressive sozusagen. Also diese Formen, die benutze ich dann eigentlich immer mit anderen Formen zusammen. Ja, das ist eben ganz, ganz wichtig. Ich habe hier mehrere Gestaltungsmöglichkeiten. Da hilft es natürlich auch immer ganz gut, auch die eigene Sprache dann nochmal anzuschauen, die eigene Muttersprache, wie funktioniert es und das dann mit Englisch dann zu vergleichen. Das ist eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, um das sehr gut dann zu verstehen. Ja, es gibt auch Past Perfect Passiv. Ihr wisst, ich stehe damit ein bisschen auf Kriegsfuß, aber ja, also im Prinzip ist das dasselbe in Grün wie mit allen anderen Passivformen. Ich brauche immer eine Form von to be und mein Verb in der zweiten Vergangenheit, also Past Participle. Zusammen mit Past Perfect ist das eigentlich nur mit einem had dann davor. Also das Past Perfect Passiv wird gebildet mit had und dann been und dann euer Verb dann in der zweiten Vergangenheit, hier ein Beispielsatz. By the end of the quarter, most of the issues had been dealt with. Also bei den Passivformen bitte immer überprüfen, ob diese Form in der gegebenen Situation wirklich okay ist. In Englisch geht man sehr viel sparsamer um mit Passivformen, da es oft sehr unpersönlich ist und daher anders rüberkommt, als du es eigentlich vielleicht meinst. Zuweilen natürlich lässt sich eine Passivform des Satzes nicht umgehen. Ne? Also manche Sachen muss man halt im Passiv sagen, das ist halt so. Aber gut, wenn ich nicht gleich drauf komme, oh Gott, wie war das nochmal, to be und zweite Vergangenheit oder oh, Hilfe, ja klar, man kann es auf jeden Fall normalerweise schon umgehen. Ich gebe euch nochmal einen Beispielsatz. The hotel room obviously hadn't been cleaned before we arrived, so we spoke with the receptionist and got a different room. Also hier habe ich auch eine schöne Mischung. Also hier, the hotel room obviously hadn't been cleaned before we arrive. Ja, also wurde offensichtlich nicht geputzt, bevor wir ankamen. Wir erzählen also diese Gegebenheit später jemanden. Ja, natürlich kann der Satz auch umgestellt werden. Ich könnte auch sagen, when we arrived, we saw that the hotel room obviously hadn't been cleaned. Oder hadn't been cleaned earlier. Geht auch. Oder man kann auch nur Simple Past dann verwenden. Auch hier im Passiv. When we arrived, we saw that the hotel room obviously wasn't cleaned before. Also man kann schon passiv benutzen und ich meine, klar, es ist hier unpersönlich, aber gut, ich weiß jetzt nicht, wer dafür verantwortlich ist und so weiter. Und das liegt jetzt auch nicht hier in meiner Macht, das zu regeln. Okay, na, dann kann und muss ich vielleicht auch passiv dann verwenden, aber wie gesagt, bitte damit sparsam umgehen. Okay, also Past Perfect. Jetzt hier nochmal ganz kurz zusammenfassen. Das ist also eigentlich immer had, also für alle Personen. I had, you had, he had, she had, it had, we had, you had, they had, also alle Personen. Nix mit he, she, it, das S muss mit nix, gar nichts aus, Ende, gibt nichts. Also für alle Personen had. Okay, so. Und dann euer Verb in der zweiten Vergangenheit. Zum Beispiel he had gone. Ja, oder I had read the book before I saw the film. Sowas, ja. Und dann, wenn ihr also dann mit der Ing-Form, da brauche ich natürlich immer eine Form von to be, dann nehme ich das to be dann in der zweiten Vergangenheit, das ist dann been, ja, also had und been und dann mein Verb mit Ing dran. Ja, da habe ich die Progressive-Form und dann mit dem Passiv, da habe ich auch had und been, aber dann bleibt mein Verb in der zweiten Vergangenheit. Ja, had not been cleaned, hatten wir vorhin. Ja, also man muss jetzt hier, ihr seht schon, ein bisschen diese Vergangenheitsformen auch vergleichen, mir dann auch immer überlegen, welche Form nehme ich denn jetzt? Ja, ich meine, in Deutsch geschieht das unbewusst, wenn ihr redet. Und da macht man sich das nicht so bewusst, wie das aufeinander folgt. Aber hier dann mit Englisch, da ist es ganz gut, sich mal wieder damit auseinanderzusetzen und auch immer wieder aufzufrischen. Also, der Vergleich hier der Vergangenheitsformen, zum Beispiel, wenn wir eine Geschichte erzählen, wir benutzen das Past Progressive, also das ist die erste Vergangenheit. Mit Verlaufsform oder Past Continuous kann man ja auch sagen, also die Verlaufsform der ersten Vergangenheit. Das benutzen wir, um den Hintergrund einer Haupthandlung oder der Situation vor einer Haupthandlung in der Vergangenheit zu beschreiben. Wenn sich mehrere Handlungen überschneiden, steht die Hintergrundsituation dann im Past Progressive und in solchen Sätzen finden sich oft Signalwörter wie when, while oder as zum Beispiel. Dann benutzen wir das Simple Past oder Past Simple, also die erste Vergangenheit, um vergangene Handlungen nacheinander zu beschreiben bzw. auch aufzuzählen. Das sind abgeschlossene vergangene Handlungen, da benutze ich Simple Past. Und dann haben wir hier das Past Perfect, die dritte Vergangenheit, um Bezug zu nehmen auf eine frühere Zeit vor der Haupthandlung. Zum Beispiel nochmal, I was walking in the park. Da habe ich Past Progressive, da war ich ja gerade dabei. The sun was shining, auch hier wieder Past Progressive, das ist so eine Hintergrundsituation. Und dann kommt's, I heard a scream and ran to the lake. Ja, das ist so nacheinander passiert, das ist Simple Past. I saw a boy, auch hier wieder Simple Past, eine aufeinanderfolgende Sache. Und der arme Kerl, ja, he had fallen into the water. Ja, das war zuvor passiert. Nochmal, I was walking in the park. The sun was shining. I heard a scream and ran to the lake. I saw a boy. He had fallen into the water. Okay, also so kann ich diese verschiedenen Vergangenheitsformen miteinander verbinden. Da wird auch die Geschichte doch etwas schöner. Ja? Ja, was solltest du dabei beachten, wenn du Zeitformen übst? Also immer wieder Übungssätze, überwiegend von Deutsch ins Englische übersetzen. Das kriegt ihr ja immer von mir zu hören. Und hier auch auf die Benutzung der verschiedenen Zeitformen achten. Present Perfect zum Beispiel in Englisch ist oft ja Gegenwart in Deutsch. Also hier müsst ihr bitte aufpassen. Und Simple Past in Englisch, das ist dann oft in der zweiten Vergangenheit in Deutsch. Also ne, hier in Deutsch, da benutzen wir doch vielleicht ein bisschen andere Zeitformen. Und das müsst ihr bei der Übersetzung dann bitte auch immer beachten und üben. Und deswegen sind dann auch solche vermischten Sachen, also wenn ihr dann mehrere Sätze habt, wie vorhin, I was walking in the park, the sun was shining, I heard a scream and ran to the lake, I saw a boy, he had fallen into the water. Überlegt mal, wie würdet ihr das in Deutsch sagen? Ja? Und dann schreibt das auf, in euren eigenen Worten, schreibt das auf und dann übersetzt das wieder zurück ins Englische. Ja, sowas kann man auch auf Karteikarten zum Beispiel schreiben, um das so dann zu üben. Ja, in Deutsch würde ich also wahrscheinlich ein bisschen das anders sagen. Und hier kommt es natürlich dann schon dann zur Geltung. Da habe ich doch Unterschiede. Also die dritte Vergangenheit, ne, das ist eigentlich dasselbe in Deutsch, aber ich habe da ein bisschen andere Gestaltungsmöglichkeiten in Englisch. Da müsst ihr dann bitte drauf achten. Bitte auch auf immer die Satzstellung achten. In Englisch habt ihr im Kern natürlich immer euer SVO, euer Subjekt, Verb, Objekt und dann Ort vor Zeit. Das habt ihr im Kern immer so, ja? Die Zeit, die könnt ihr ja wie Buchstützen am Anfang oder auch am Ende des Satzes hinsetzen, wenn es ganz wichtig ist am Anfang, ansonsten wirklich die Zeit bis zum Ende hinschieben. Ihr habt auch immer eine Lücke zwischen Subjekt und Verb und da kann man alles Mögliche reintun, zum Beispiel can oder must oder have to, will, going to, das had been, was wir vorhin hatten, oder have been. Always, could, would, should, often, usually, do, don't, didn't und so weiter und so weiter. Also da habt ihr eine schöne Lücke zwischen Subjekt und Verb. Da kann man alles Mögliche reintun. Ob jetzt Häufigkeitsadverbien oder. Ja, aber ansonsten habt ihr im Kern immer euer SVO, die Straßenverkehrsordnung, Subjekt, Verb, Objekt, dann Ort vor Zeit. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Da Na, müsst ihr bitte darauf achten, wenn ihr die Zeitformen übt und Übungssätze macht. Und ne, vorhin ja auch, ne, I was walking in the park. I, da habe ich mein Subjekt. Walking ist mein Verb. Das was ist dazwischen. In the park, das wäre hier mein Objekt. Ja, I heard a scream, auch hier, ne? And I ran to the lake. I saw a boy. He had fallen into the water. Und ja, he ist hier wieder mein Subjekt. Fallen ist mein Verb, had kommt in die Lücke zwischen Subjekt und Verb. Also das hilft einem dann schon, dass man das wirklich immer gut gestalten kann, den Satz, dass das immer in der richtigen Reihenfolge ist, dass ich meine Satzstellung automatisch gut hinbekomme. Ihr könnt euch ja auch ein Papierstreifen dann einfach oben hinlegen, zum Beispiel über die Computertastatur oder über euren Schreibblock, um einfach SVO, Ort vor Zeit draufschreiben und da könnt ihr dann schon in Deutsch eure Worte entsprechend diesem Raster dann entsprechend ordnen und das dann übersetzen. Ja, why not? Wenn es funktioniert, wunderbar. Ja, was müsst ihr noch beachten bei der Verwendung verschiedener Zeitformen? Je nachdem, mit wem du sprichst oder schreibst, musst du dein Englisch immer entsprechend anpassen. Das ist auch die ganz große Herausforderung im Business English. Nicht jeder kann gleich gut Englisch, ja? Wenn Englisch für dein Gegenüber ebenfalls die zweite oder dritte Sprache ist, benutze immer die einfachere Form eines Satzes. Eigentlich im Business English beispielsweise ist ebenfalls immer eine einfachere und vor allem kürzere Form zu bevorzugen. Also ja, time is money. Ja, im Business ist keine Zeit und da ist auch kein Raum für irgendwelche Missverständnisse. Geht gar nicht. Ja, also von daher versuche ich dann immer einfache Formen zu benutzen, kurze Sätze. Es ist nämlich auch so, je gewählter du dich mit Native English Speaker ausdrückst, mit denen dich unterhältst, mit Engländer oder Amerikaner oder einem Australier oder sowas. Und ja, du drückst dich wunderbar aus und klasse und ne, toll. Dabei hast du es vielleicht bloß auswendig gelernt oder ne, das ist so gerade das, was du sagen kannst oder du bist total nervös. Ja, aber ne, je besser du dich ausdrücken kannst, umso mehr denken die, dass du im Gegenzug alles ganz genau verstehst, was sie dir sagen. Also hier bitte auch unbedingt aufpassen. Also lieber etwas schlechteres Englisch sprechen oder eben auch langsam und bedächtig, um auch den Native Speaker etwas zu verlangsamen und auch, dass der dann vielleicht auch etwas einfacheres Englisch benutzt, dass auch wirklich keine Missverständnisse entstehen. Ja, auch hier ist dann natürlich auch die richtige Anwendung der Grammatik ganz wichtig, dass ich vielleicht einen ganz komplizierten deutschen Satz im Kopf habe, aber ich kann, weil ich gut genug geübt habe und das immer wieder auffrische, ich kann meinen komplizierten deutschen Satz vereinfachen und den dann ins Englische übersetzen, das auch jeder verstehen kann. Das ist eben ganz, ganz wichtig. Also am besten beim Sprechen und Schreiben einfachere grammatikalische Formen wählen, dafür dann aber auf der anderen Seite schön gespickt mit Adjektiven und vor allem deinen Fachwörtern, die du ja brauchst. Ja, bei der Benutzung der Fachwörter bitte hier auch immer auf eine langsamere und genaue Aussprache achten, damit sie gut verstanden werden. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Deutsche ganz oft meinen, sie müssen irgendwelche Fachwörter oder ganz komplizierte Begriffe in Englisch immer ganz, ganz schnell sagen. Aber das stimmt nicht, ja? Also die Amerikaner werden euch überhaupt nicht verstehen. Die Engländer werden wahrscheinlich auch erstmal mit der Stirn runzeln. Also da bitte immer aufpassen. So, und welche guten Übungsmöglichkeiten gibt es, um Past Perfect zu üben, aber auch die anderen Vergangenheitsformen, die anderen Zeitformen? Ja, benutze bitte dein Sprachkursbuch, wenn du eins hast, beziehungsweise Übungsbuch oder die Übungsaufgaben. Auch im Internet gibt es Übungsaufgaben. Eben um dein Grammatikwissen regelmäßig aufzufrischen und zu trainieren. Das ist immer ganz, ganz wichtig, dass man regelmäßig das alles nochmal anschaut und eben trainiert. Natürlich kannst du auch zu mir kommen, zu einem English Refresher Class. Was kannst du noch machen? English Conversation mit Muttersprachlern ist auch immer ganz gut. Filme anschauen, Serien, Videos anschauen, Hörbücher hören, ansonsten lesen, lesen, lesen. Ob das jetzt Bücher sind, Zeitungen, Artikel und so weiter. Eben auch hier, um das Vokabular zu erweitern, in der Anwendung dann zu sehen, auch zusammen mit der Grammatik. Ach so, sagen die das und so, okay. Also da lernt man mehr draus, als man vielleicht erst mal denkt. Also man muss nicht alles klitzeklein übersetzen. Überfordert euch jetzt dann nicht, auch beim Filme anschauen, jetzt nicht gleich einen 3-Stunden-Film anschauen, sondern erst mal vielleicht mit 3 Minuten beginnen. Im Business English, da kann man auch üben, und zwar die E-Mails, die ihr habt, die E-Mails der englischsprachigen Geschäftspartner oder Kollegen beispielsweise, die nehmt euch noch mal vor und schaut euch die noch mal etwas genauer an. Da schaut euch mal an, was wird da für eine Grammatik benutzt? Die Wortwahl, die Satzstellung, die Fachwörter, die Redewendungen, ja? Also analysiert das Ganze mal. Ist es verständlich und. Ja, sind da neue Vokabeln dabei? Also das ist eben auch mal ganz, ganz gut, hier eben von anderen Muttersprachlern einfach mal zu gucken, Mensch, wie schreiben die eine E-Mail? Ist das förmlich oder weniger förmlich und so weiter? In welcher Situation wurde das geschrieben? Da könnt ihr vieles dann für euch auch mit übernehmen. Ebenso auch die englischsprachige Version der Firmenwebseite bitte anschauen und vielleicht auch die Webseiten der Konkurrenz und der Geschäftspartner. Auch hier auf die Wortwahl achten, auf die Grammatik, auf die Satzstellung, Fachwörter und so weiter. Da könnt ihr ganz, ganz viel für euch dabei herausholen. Nicht nur Vokabeln, sondern auch Grammatik. Ja, das ist eben ganz, ganz toll. Da habt ihr alle Fachwörter, die ihr da so braucht. Das sind Redewendungen dabei. Alles, was man so brauchen kann, um die Firma nach außen zu repräsentieren im Prinzip. Ja, ich kann euch natürlich auch ganz doll professionell unterstützen, denn ich biete, wie ihr wisst, Englisch-Sprachkurse aller Art an, zum Beispiel Easy English, Just for Fun, für jedermann, für Erwachsene, dann Business English, Workshops, Unternehmensschulungen, Einzelcoaching für Präsentationen oder Jobinterviewvorbereitung, Business English Masterclasses und English Conversation Classes. Ne? Die eignen sich eben dann wirklich auch ganz toll, um einfach mal die Sprachkenntnisse mal ein bisschen aufzufrischen, mal ein Update quasi zu machen und ja, einfach auch so mit anderen dann zusammen euch zu unterhalten und einfach zu sehen, Mensch, ne, so schlecht ist euer Englisch ja eigentlich gar nicht. Ne? Und da merkt man auch, oh, ne, da habe ich einen guten Tag oder einen schlechten Tag. Und so weiter. Also so English Conversation Class ist nie verkehrt. Ja, darüber hinaus gebe ich ja Englisch-Nachhilfe für alle Klassen und Schularten und habe auch ja Englisch-Kinderkurse zum spielerischen Einstieg in die englische Sprache für die ganz Kleinen. Ja, schaut doch dafür einfach mal meine Webseite an, www.mrsjoyce.de, also mrsjoyce.de. Da findest du eine Übersicht, was ich alles so anbiete. Ja, so, das war es jetzt aber mit meinen vielen Erklärungen zum dritten und letzten Teil englischer Vergangenheitsformen für euch. Ich hoffe, ihr habt diese Podcast-Episode hilfreich gefunden. Heute habt ihr ja wieder vieles erfahren können an Informationen, die wichtig sind für euch zum Englisch erlernen und trainieren und vertiefen. Falls ihr zur heutigen Podcast-Episode Fragen habt, könnt ihr mir gerne wie immer einfach eine E-Mail schreiben und ich werde eure Fragen auch per E-Mail beantworten oder auch in einer späteren Podcast-Folge. Ich hoffe also, dass euch die beiden Podcast-Folgen über Vergangenheitsformen, die bisherigen und auch jetzt diese Episode, euch gut gefallen haben. Und ich freue mich, euch bald wieder hier begrüßen zu können zur nächsten Folge. Dann beenden wir dann aber auch die Grammatik erstmal. Ich werde euch nächstes Mal einiges über die englischen Zukunftsformen erzählen. In welchen Fällen kannst du die Will Future und die Going to Future verwenden? In welchen Fällen kannst du Simple Present und Present Progressive für die Zukunft verwenden? Wann ist die Unterscheidung der jeweiligen Formen wichtig? Wie kannst du dir die verschiedenen Zukunftszeitformen am besten merken und richtig anwenden? Und auch hier wieder, welche guten Übungsmöglichkeiten gibt es für dich und was solltest du dabei beachten? Das ist also in der nächsten Podcast-Episode dran und ich danke dir ganz doll fürs Zuhören heute. Wenn du Interesse an einem meiner Englisch-Sprachkurse, Business English Workshops oder Vorträge hast, wie gesagt, besuche doch einfach meine Webseite und schreibe da ins Kontaktformular. Genau, das wollte ich vorhin nämlich nochmal sagen. Und ich biete ja Gruppenkurse an, Firmenkurse, Einzelcoaching und Partnerunterricht. Genau, aber das hatte ich vorhin vergessen anzumerken. Ja, meine Kurse und Vorträge finden in Hersbruck im Nürnberger Land statt oder aber natürlich im Videomeeting über Teams oder Skype oder Zoom oder so. Genau, also das war es dann heute mit der Grammatik erstmal. Bis bald, bis zum nächsten Mal. Tune in again soon. Thanks for listening. Bye. Cheers.